Willst du ganz frei werden, ist Thema. Freiheit ist sowieso ein Begriff, den kann man eigentlich nicht ganz gut definieren, weil viele Dinge gibt, wo du frei sein kannst oder wo du gefangen oder gebunden sein kannst. Manche sind gefangen und gebunden und merken es gar nicht, dass sie gefangen und gebunden sind. Andere sind relativ frei und es taugt noch nicht, dass sie frei sind. Oder in einer Sache frei, in der anderen Sache nicht frei. Aber die Bibel spricht von Freiheit, Jesus spricht von der Freiheit. Und ich lese jetzt einmal vor aus dem Johannesevangelium 8, 31 bis 36. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemanden Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Definition von Freiheit ist oft einmal unterschiedlich. Die Juden meinten bloß, weil sie Abrahams Nachkommenschaft sind, das sind sowieso frei, also ganz frei. Und Jesus meinte eine ganz andere Freiheit. Er meinte eine Freiheit frei von der Sünde. Denn man kann der Sünde Sklave sein und man kann der Gerechtigkeit Sklave sein. Und der Sklave ist immer der, der das tut, was ihm sein Herr oder diese Sache befiehlt. Und Jesus sagt, dass die Wahrheit über diese Dinge wirklich frei macht. Wahrheit ist das, was wirklich frei macht, sagt Jesus. Jesus bezieht sich ja auf eine geistliche Freiheit. Denn wenn ein Mensch im Geistlichen frei ist, dann breitet sich diese Freiheit in seinem Leben sowieso aus. Denn eigentlich die ganze irdische Unfreiheit ist eine Folge von dem, weil der Mensch geistlich nicht frei ist. Die geistliche Welt ist einfach da, obwohl es die meisten irgendwo nicht kennen oder wegdiskutieren wollen, sie ist da. Und wenn du geistlich gebunden bist von irgendwelchen Mächten der Finsternis, von irgendwelchen Flüchen, von einem Zwang oder einer Sünde oder einem Dämon, dann bist du einfach nicht frei. Und es schlägt sich in die natürliche Welt nieder. Und Jesus bringt dir Wahrheit aus seinem Wort. Und diese Wahrheit, wenn du erkennst und dann annimmst und dann umsetzt und dem glaubst, dann wird diese Wahrheit dir zur Freiheit, zur geistlichen Freiheit helfen. Und diese geistliche Freiheit wird sich eben auswirken auf dein natürliches Umfeld und wird auch hier Freiheit erzeugen. Weltliche Menschen, also Ungläubige, die mit Jesus nichts am Hut haben oder anderen Religionen dienen, die streben nach einer Freiheit, die ihnen irgendwo vor Augen gemalt wird. Und sie hecheln dem hinterher und das wollen wir noch und hier brauchen wir noch und das brauchen wir noch und das müssen wir noch alles losbringen. Und sie kommen nie zum Ziel und sind auch niemals richtig zufrieden. Vielleicht wird auch die eine oder andere angestrebte Freiheit erreicht. Aber ganz kurz drauf merkt man, war doch nicht so wichtig und doch nicht so toll und jetzt wäre ja das noch besser und jenes noch und die Unfreiheit hat sie wieder eingefangen. Die Pharisäer zur Zeit Jesu, sie waren nicht frei, obwohl sie meinten, sie seien frei. Sie waren gebunden an eine Religion. Sie waren gebunden an das Gesetz. Sie waren gebunden in Vorschriften, in Liturgien. Sie waren gebunden in allen möglichen menschlichen Meinungen, die dazu gemacht worden sind. Aber sie waren nie frei. Denn ein Gesetz hat noch nie jemanden frei gemacht. Und Abrahams Nachkommenschaft zu sein, hat sie nicht davon befreit. Aber das Schlimme ist, sie haben es nicht zugegeben. Vielleicht haben sie es der eine oder andere sogar mal gemerkt, aber das hätten da die nie zugegeben. Es ist so wie einer heutzutage, der in seiner Religion integriert ist und vielleicht es sogar mit Eifer betreibt, der würde das nie zugeben. Nie, darf ich nicht sagen, aber nicht leicht zugeben, dass er sich geirrt hat und dass er da sich eigentlich unfrei gemacht hat mit den ganzen religiösen Gesetzen und Vorschriften, mit denen man meint, seinem Gott zu dienen. Aber Jesus sagt, dass seine Wahrheit, die er bringt, frei macht. Und in erster Linie schon mal frei von der Sünde, sagt Jesus. Und wenn du nicht mehr der Sünde Sklave bist, dann hast du schon ein Riesenpaket losgebracht. Weil die Sünde hat ja Folgen. Es ist ja nicht so, dass man, ja, hat man heute gesündigt, ist ja schon wieder vergessen. Jede Sünde hat Auswirkungen in deinem Leben. Früher oder später holt sie dich ein. Später vielleicht dann erst, wenn du mal vor dem Gericht Gottes stehst. Manchmal ist es besser, wenn es einem vorher einholt, damit man nochmal umkehren kann. Aber die Sünde hat Auswirkungen. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der geistliche Tod. Früher oder später schlägt er zu. Und der Mensch ohne Jesus steht einfach unter dieser Sündennatur, die seit Adam über ihn gekommen ist. Er ist von Geburt an ein Sünder. Und das ist das Problem. Und damit ist er auch nicht frei. Damit ist er gebunden. Und jegliche Unfreiheit und Gebundenheit hat die Sünde schlechthin zur Grundlage. Sünde basiert auf Lüge, auf Unwahrheit. Das ist eigentlich die Ursünde. Und die Freiheit basiert auf der Wahrheit und nicht auf der Lüge. Und Wahrheit ist das Evangelium Jesu Christi. Und dieses Evangelium muss man sich immer wieder genau anschauen. Was ist das Evangelium? Was ist es wirklich? Oder wo wird ein Evangelium verdreht, verwässert, verwaschen, dass so ähnlich aussieht und doch nicht das wahre Evangelium ist? Willst du wirklich ganz frei werden, ist das Thema. Und mit dem ist es nicht abgetan, dass du jetzt die Predigt hörst, und dann bist du ab morgen frei. Die Predigt soll dich anregen, nach dieser Freiheit zu suchen, zu streben und zu schauen, was muss ich tun, um diese Freiheit, von der Jesus spricht, und was muss ich tun, um diese Wahrheit, von der Jesus spricht, zu erkennen und zu tun. Es gibt einen bequemen Weg und sagst, ja, ich bleibe in meiner Religion und mache halt das, was mir immer so und die anderen auch gemacht haben, wird schon irgendwo passen. Ich kann ja nichts dafür, weil man hat es mir ja so gelernt. Aber wenn du irgendwann einmal vor dem Gericht Gottes stehst, wird diese Ausrede nicht gelten. Du wirst sie wahrscheinlich nicht mehr über deine Lippen bringen, diese Ausrede, weil du von der Herrlichkeit Gottes dermaßen überführt und überwältigt bist. Ja, und dann ist dieser bequeme Weg plötzlich der unbequeme. Geh lieber jetzt den unbequemen und such nach der Wahrheit und trenne dich von der Lüge, auch wenn es jetzt vielleicht unbequem in Anführungsstrichen ist, dann wird es hinterher bequemer, wenn du vor dem Gericht Gottes stehst. Eine Unfreiheit kann sich auch so äußern im Leben, dass man sich so vorkommt wie an einem Gummiband angebunden. Man läuft mal wieder los, jetzt wollen wir frei werden. Der Gummi ist noch ganz locker und der Gummi wird immer strenger und immer strenger und plötzlich, schupp, Kommando zurück, der Gummi schießt dich wieder zurück zum Anfangspunkt und du sitzt wieder da und merkst, hoppla, es ging wohl doch nicht. Ich bin irgendwo gebunden und ich weiß nicht wie und warum und ich sehe es nicht und möchte so gern frei werden und kann nicht. Da musst du die Wahrheit erkennen. Und jetzt bildlich gesprochen, die Wahrheit wäre, bind doch den Gummi einfach weg oder schneid ab. Oder? Es wäre eine Wahrheit, um frei zu werden. Aber es nutzt nichts, immer wieder anzurennen und anzurennen, wenn man nicht ein bisschen schlau ist und diesen Gummi abschneidet. Paulus sagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Also hier sehen wir schon mal, für die Freiheit hat Jesus gemacht. Das heißt, der Wille Jesu ist, dass du und ich und wir alle Gläubigen, dass wir Freiheit haben. Weil sonst wäre dieser Vers ein Blödsinn. Jesus hat uns frei gemacht, damit wir Freiheit haben sollen und haben können. Und hier sagt der Paulus, bleibt fest in dieser Freiheit, lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Was meint er hier? Juden haben sich immer wieder eingeschlichen und haben gesagt, wir müssen aber das noch vom Gesetz halten und das Gesetz müssen wir auch noch halten. Und hier, und überhaupt hat Mose gesagt, dann würde ihre Freiheit, die sie in Christus haben, wieder kaputt gemacht mit einem Joch der Sklaverei. Jetzt müssen wir wieder dieses, ich kann mir das vorstellen, ein Joch und dann eine schwere Last hinten dran. Das Last ist das ist das Gesetz mit den ganzen Vorschriften und Geboten und dann hau ruck und schafft man nicht. Das Gesetz zu halten ist einfach so schwer. Und Jesus hat uns frei gemacht von diesem Gesetz der Religion. Ja, ich sage jetzt ganz bewusst Gesetz der Religion und nicht Gesetz des Mose, weil wir hier in Bayern hatten nicht das Gesetz des Mose. Aber es gab jede Menge Religion mit Gesetzen und Vorschriften, die die Menschen genauso geknechtet haben und immer noch knechten. Und die Leute sollen aber davon frei werden. Paulus geht im Galaterbrief noch ein bisschen genauer darauf ein. Und er sagt, es ist wegen den heimlich eingedrungenen falschen Brüdern, ja, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Also es gibt falsche Brüder. Wow. Ja, nicht alle, die sagen, ich glaube auch, sind wirklich Brüder und Schwestern im Herrn. Weil die Frage ist, was glauben sie? Und wie glauben sie? Wie setzen sie ihren Glauben in die Tat um? Also Vorsicht! Es gibt Brüder und es gibt falsche Brüder. Es gibt Schwestern im Glauben und falsche Schwestern. Und da musst du anschauen, welches Joch das sie ziehen. Und von denen, die das Joch der Knechtschaft umhaben und das Joch der Sklaverei und der Religion, musst du ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht ein bisschen einen Bogen rummachen. Weil hier heißt es, die belauern dich, damit du auch unter diese Knechtschaft kommst. Damit du auch dieses Backel tragen musst, weil das muss man ja zu zweit tragen, das ist ja viel besser, da wird es dann noch zweimal so schwer. Ja, nicht halb so schwer, zweimal so schwer. Und dann sagt der Paulus, denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Also gib nicht nach. Lass dir nicht dieses Joch auflegen, sondern die Wahrheit des Evangeliums, die Freiheit in Christus soll bei dir bleiben. Ja? Gesetzliche Juden gaben sich als Christen aus und wollten die wahren Christen wieder dazu bewegen, das Gesetz zu halten. Religiöse Christen heutzutage versuchen immer wieder, religiöse Strömungen in die Christenheit hineinzubringen, in die echte Christenheit, die in der Freiheit sind. Das lassen wir uns einfach nicht gefallen. Darf ich einmal sagen, denn der Herr aber ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, sagt uns der Paulus. Und das ist ein Maßstab, Freiheit. Der Heilige Geist offenbart sich dort, wo ihm Raum gegeben wird. Und wenn du den Raum in deinem Leben mit Gesetzmäßigkeiten und Religion füllst, wird immer weniger Raum für den Heiligen Geist. Klar, oder? Wenn du aber dein Leben frei machst von Religion und Gesetz und Vorschriften und Traditionen und was weiß ich, was alles gibt, dann ist da Raum für den Heiligen Geist. Und der ist ja schließlich dein Helfer. Es ist ja nicht die Organisation deiner Religion der Helfer, weil die helfen dir nämlich nicht, die kommen höchstens zum Betteln. Sondern der Heilige Geist ist dein Helfer, von Gott gesandt. Der Heilige Geist ist es, der die Gemeinde Jesu Christi in die Wahrheit führt, der sie leitet und der das macht und nicht die Organisation. Jesus, als er seinen Dienst begann, hat in einer Synagoge das Buch des Propheten Jesaja aufgeschlagen. Und er liest die Schriftstelle vor, in der geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Jesus hat gesagt, dass sich jetzt die Schrift hier erfüllt in meiner Person und ich bin gekommen, Freiheit auszurufen für die Gefangenen, für die Gebundenen, für die geistlich Blinden. Das war Jesus seine Aufgabe und das hat er hiermit kundgetan, dass jetzt hier vor den Augen der Zuhörer dieses Wort in Erfüllung geht. Und es gibt viele Dinge, die die Bibel von Wahrheit, wo die Bibel sagt, das ist Wahrheit und das musst du dann in deinem Leben umsetzen. Aber es gibt ein paar ganz wichtige Dinge für Freiheit. Der wichtigste Schritt in die Freiheit ist, zu vergeben, wenn jemand etwas gegen dich hat oder du etwas gegen jemand hast. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil derjenige, der nicht vergibt, nie frei wird. Wir wissen ja, Jesus hat das oberste Gebot gegeben und das ist eigentlich alles abdeckt, es ist die Liebe. Und das heißt einmal im Korintherbrief, die Liebe trägt nichts nach. Sie vergibt, sie verzeiht. Die Liebe strebt nach Versöhnung. Und selbst in dem berühmten Vaterunser-Gebet, das die meisten bloß auswendig runterplappern, aber man müsste eigentlich wissen, was man plappert, steht drin, dass wir vergeben sollen. Ich lese wortwörtlich vor. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ja, vergib uns, so wie wir vergeben haben. Wir sollen vergeben, weil Gott uns auch vergibt. Und wenn wir nicht vergeben, wird er uns nicht vergeben. Und wenn er uns nicht vergibt, dann sind wir gebunden. Logisch. Dann hat nicht der andere das Problem, den du nicht vergibst. Der merkt es vielleicht nicht einmal. Vielleicht auch schon, je nachdem, wie du dir das anmerken lässt. Aber du hast das Problem. Und Gott möchte, dass du frei wirst. Und deshalb sollst du vergeben. Und es ist nicht unbedingt nach Gefühl, sondern es ist eine Willensentscheidung, eine Glaubensentscheidung ist es. Ein richtig gehender Willensakt. Manchmal tut man es wirklich, okay, den vergebe ich, okay, ist ja kein Problem. Und manchmal, der hat aber. Und das heißt ja nicht, dass das Ganze ungeschehen macht, was passiert ist. Aber vergeben heißt, ich lasse los und dann werde ich frei. Was Gott mit dem, der mit dir ein Problem hat oder du mit ihm machst, ist Gottes Problem. Jesus sagt, es kann auch sein, dass es ist wie feurige Kohlen auf sein Haupt streuen. Aber vergib einfach, weil du sollst frei werden. Und wenn du nichts, kein Groll mehr in dir hast und nichts nachtragst, dann geht es dir besser. Und wenn dir das alles in der Magengrube liegt und in der Früh, wenn du wach wirst, der erste Gedanke, boah, am Abend kannst du nicht einschlafen, weil dann ist höchste Eisenbahn, dass du vergibst, dass du dich entscheidest zu vergeben. Es macht nicht alles ungeschehen, das wissen wir. Aber du gibst erstens Gott Raum einzugreifen in der Sache und zweitens, du wirst frei und das ist ganz sicher. Du kannst es eigentlich nicht leisten, nicht zu vergeben. Wenn man es genau sagt, auf den Punkt bringt. Du und ich natürlich auch, wir können es uns nicht leisten, dass wir nicht vergeben. Sagt uns auch Jesus, und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Mensch, lass doch einfach los, wenn was ist in dieser Sache. Ja, die Tat ändert es nicht, aber es bewirkt, dass deine Seele wieder Heilung bekommt, dass deine Seele wieder in Freiheit kommt und wieder einen Frieden hat. Und das ist ja das Schöne. Das wollen eigentlich alle Menschen haben. Jeder möchte eigentlich irgendwo diesen inneren Frieden haben. Und den haben sie dann wieder, wenn irgendein Bedürfnis momentan erfüllt ist, 5 Minuten oder 5 Stunden, ich weiß ja nicht, wie lange es anhält. Aber dann ist es wieder weg und dann brauchen wir den nächsten Kick wieder, damit wieder irgendwo so eine bestimmte Befriedigung, wie sagt man heute, das Belohnungszentrum im Hirn wieder ein bisschen angestupst worden ist, so wird es heute betitelt. Aber wenn der Friedefürst in dir, in deinem Herzen, in deiner Seele Raum hat und der Heilige Geist seine Freiheit und seinen Frieden ausbreiten kann, dann brauchst du keinen Kick. Du hast einen Dauerkick. Dann bist du einfach in Frieden und in Freiheit. Du hast Ruhe und Frieden. Das ist das, was Jesus für dich und für alle Glaubenden will und bereitet hat. Der Satan will, dass Menschen Konflikte haben. Dass sie einander, wie sagt der Paulus, beißen und fressen. Ja, dass es Konfrontationen gibt. Und am liebsten, wenn es in der Familie und in der Ehe passiert. Weil dann hat er nämlich eines erreicht, dann werden die Gebete verhindert oder blockiert oder gebremst. Das ist der Haken. Wieder ein Grund mehr zu vergeben, freizulassen, loszulassen, zu versöhnen, gemeinsam vorwärts zu gehen. Paulus sagt, damit wir vom Satan nicht übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir müssen immer diesen Aspekt, dass der Satan uns versucht und uns dahingehend versuchen will, dass wir streiten, dass wir nicht vergeben, dass wir sonst irgendwas tun, was halt einfach seine Sache ist, weil dann haben wir uns auf seine Ebene begeben und haben uns von dem Frieden und der Freiheit, die in Christus ist, ein Stück wegbewegt. Ja, das ist sein Plan und das ist sein Trachten. Und da müssen wir immer aufpassen, dass wir uns nicht übervorteilen lassen, dass wir uns nicht über den Tisch ziehen lassen, dass wir das tun, was Jesus gesagt hat, weil das ist seine Wahrheit. Und diese Wahrheit macht uns frei und in dieser Wahrheit bleiben wir auch frei. Also immer wieder Vergebung. Für die Jünger Jesu war das einmal ein bisschen happig mit dem Vergeben. Und der Petrus, der war dann ein bisschen innerlich beunruhigt, weil er muss jetzt vergeben oder er soll vergeben. Und dann sagt er, ja, nicht schon recht, aber wie oft soll ich denn vergeben? Einmal, zweimal, dreimal. Und dann hat Jesus, das war der Hammer, nicht 7-mal, sondern bis 77-mal. Ich rechne es jetzt nicht nach, du kannst es ja mal nachrechnen. 490, wohl dem, der eine kluge Frau hat, 490-mal. Und ja, das ist schon mal ganz schön viel. Wenn du dann noch ein Problem hast, dann kannst du mal mit Jesus einmal diskutieren darüber, ob jetzt das reicht oder nicht. Aber ich glaube, 490 Mal ist viel. Es gibt ein Gleichnis in der Bibel, ich lese jetzt das nicht ganz vor, wo einer praktisch 10.000 Talente schuldete und der konnte nicht zahlen und der Herr hat ihm es erlassen, aber derjenige hat wieder einen anderen gehabt, der bei ihm Schulden hatte und die hat er ihm nicht erlassen. Und Jesus sagt, wenn ich dir schon erlasse, dann hast doch du deinem Knecht, der dir was ein bisschen was schuldig war, das doch auch erlassen sollen. Und ganz unten heißt es, und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Und jetzt kannst du dir mal ein bisschen ein Bild ausmalen, wie es mit zugeht, wenn du unter Folterknechten steckst, ob du dann frei bist oder nicht. Das musst du dir jetzt selber beantworten. Ja, Folterknechte, der Name sagt eigentlich alles. Gut. Wir haben ja in Jesus bloß noch zwei Gebote. Das eine, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Sagt Jesus, das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, es ist in beiden immer das Thema Liebe. Und Liebe vergibt und Liebe trägt nichts nach und Liebe sucht Versöhnung. Wenn der andere nicht mag, okay, dann muss es bleiben lassen. Jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist, um in diese Freiheit zu kommen, für die Jesus Christus uns befreit hat. Und er will ja, dass wir reinkommen. Frei vom Fluch des Gesetzes, sagt uns die Bibel, sollen wir sein. Frei von Fluch jeglichen Gesetzes. Denn ein Gesetz bringt immer eine Last. Ein Gesetz bringt immer letztendlich Fluch mit sich. Das kann es nicht anders ausdrücken. Ein Gesetz macht immer Probleme. Ein religiöses Gesetz, ja. Ich meine jetzt nicht, die staatlichen Gesetze, obwohl die auch manchmal Probleme bereiten, das stimmt schon. Aber jetzt geht es einmal um die religiösen Gesetze, mit denen Menschen meinen, wenn sie die einhalten, Gott gefällig zu sein. Paulus schreibt uns im Galaterbrief 1, 8 und 9. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkünden, was wir euch als Evangelium verkündet haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Manche meinen, der Paulus verflucht jetzt die. Ich sehe es nicht so. Ich glaube, dass der Paulus sagen will, der ist verflucht, der ist unterm Fluch. Also wenn jemand ein falsches Evangelium, ob es ein Mensch oder ein Engel aus dem Himmel oder sonst irgendjemand, also Engel aus dem Himmel ist mit Sicherheit nicht ein Engel Gottes gemeint, sondern ein dämonischer Geist. Der steht unter einem Fluch. Also wer ein anderes Evangelium verkündet, ist unter einem Fluch. Und wer ein anderes Evangelium annimmt und dem glaubt, kommt auch unter diesen Fluch. Und jetzt müssen wir anschauen, welches Evangelium die Kirche verkündet, ob das ein biblisches Evangelium ist. Weil wir in unserer Gegend müssen wir uns in erster Linie mit dem auseinandersetzen, was die katholische Kirche für ein Evangelium verkündet, weil bei uns da, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber der Hochprozentsatz katholisch sind. Ja, bei uns gibt es wenig Juden. Verkündet nun die Kirche das biblische Evangelium. Wenn wir uns anschauen, der Unterschied der Glaubenstaufe oder die Säuglingstaufe. Da geht es schon mal los. Die Bibel sagt, wer glaubt und sich taufen lässt. Die Kirche tauft, betröpfelt Säuglinge. Ich gehe nicht so sehr darauf ein, muss sich ja jeder damit auseinandersetzen. Was bringt uns die Rechtfertigung, das Glaubensbekenntnis oder eine Kirchenmitgliedschaft? Die Kirchenmitgliedschaft einer alleinseligmachenden Kirche, wie es heißt. Alleinseligmachend ist der Glaube an Jesus Christus und das lebendige Glaubensbekenntnis dazu. Kommt unsere Gerechtigkeit aus Glauben oder durch Werke oder Mitgliedschaft in einer Kirche oder anderen religiösen Organisationen. Das sind die Unterschiede zwischen dem, was die Bibel sagt und dem, was die Kirche sagt. Ewiges Leben oder Hölle, sagt uns die Bibel. Die Kirche sagt, Fegefeuer, Messen und Gebete aufschreiben für die Verstorbenen, dass sie dann vielleicht doch noch den Reim kriegen. Das entspricht einfach eigentlich nicht das, was die Bibel sagt. Sollen wir für die Menschen um Heilung beten, wenn sie krank sind? Oder sollen wir warten, bis sie gestorben sind und dann anfangen zu beten? Ist Jesus der Mittler zu Gott? Oder ist es seine Mutter Maria oder sonstige Heilige? Sollen wir Jesus um Dinge bitten oder unserem Vater, oder sollen wir bloß Verse aufsagen? Sollen wir eine persönliche Gebetsbeziehung zu unserem himmlischen Vater haben, oder sollen wir an bestimmte Wallfahrtsorte fahren oder gehen? Sollen wir einen Lobpreis Gottes vom Herzen machen, oder sollen wir geistige in Anführungsstrichen, Kirchenmusik machen? Sollen wir das Abendmahl mit Brot und Wein feiern? Oder sollen wir Opferungen und nur mit Brot ein Abendmahl oder eine Kommunion feiern? Sollen wir uns mit dem Heiligen Geist von Jesus taufen lassen? Oder soll man eine Firmung halten und da ein Festle draus machen? Und viele Geschenke und Geld verteilen? Sollen wir Sündenvergebung aus Gnade empfangen durch das Blut Jesu? Oder sollen wir das Sakrament der Beichte empfangen? Sollen wir fasten, weil wir aus Glauben das tun? Oder sollen wir es tun, weil bestimmte Fastenzeiten vorgeschrieben sind oder Tage? Sagt nicht die Bibel, dass der Vorsteher oder der Bischof oder der Priester oder sonst irgendjemand ein Mann einer Frau sein soll? Und oder sollen wir diese Leute im Zölibat halten? Sollen wir das Wort Gottes, das die Wahrheit ist, wo Jesus sagt, es ist die Wahrheit, austauschen gegen Tradition und Liturgie? Sollen wir unseren Gott als liebenden Vater sehen oder als einen strafenden Gott? Für mich bedeutet es, dass das wahre Evangelium, das Jesus verkündet hat, verdreht worden ist, verwässert worden ist, verbogen worden ist und es einfach nicht das wahre biblische Evangelium ist. Folglich bedeutet das einen Fluch. Es hört sich jetzt brutal hart an, aber wenn man es einmal genau anschaut, ist es einfach so. Und ich muss sagen, wir sind nicht gegen Katholiken. Ja, es gibt viele gute, ehrliche, rechtschaffende und liebe Leute, die Katholiken sind. Aber sie sind halt leider verführt worden mit einem verfälschten Evangelium. Und durch diese Verführung ist ein Fluch dem einhergegangen. Und diese Unwissenheit schützt nicht vor diesem Fluch. Das Schlimme ist, diese Unwissenheit oder dieses so ein bisschen ähnlich wie die Bibel, verschleiert das Ganze, es verschönert das Ganze. Es ist ungefähr, wie Jesus sagt, außen seid ihr schön gekleidet und innerlich seid ihr voll Totengebeinen. Ja, es wird außen ein bisschen schön dargestellt, aber wenn man es genau betrachtet, ist es innen drin einfach verkehrt. Und da tut Aufklärung Not. Anstupse zum Umdenken für viele. Ja, weil wir tun diese Leute, die es wirklich ehrlich meinen mit ihrer Religion, oft leid. Sie bemühen sich tatsächlich, diese Dinge des Katholizismus so gut sie können zu tun, und das passt, und meinen, ja, das, der Herrgott sieht es dann schon, der wird es dann schon. Ja, aber das ist Verblendung. Der Herrgott, der will ganz besonders. Der will, dass die Menschen einander vergeben, dass sie einander lieben, dass sie einander helfen, ja, dass Versöhnung stattfindet. Das sind die Dinge, die vor Gott interessant sind. Und natürlich der Glaube an dieses Erlösungsopfer Jesu Christi. Das ist A und O. Weil das, der Lebensstil in der Liebe allein, ohne Glauben an Jesus Christus, eben doch nicht zum Ziel führt. Und wenn wir so anschauen, in unserem Land, die Generationen vor uns, die haben dieses Ganze meist noch intensiver praktiziert. Da wenn früher mal einer das nicht so gemacht hat, dann wurde ja der gleich an den Pranger gestellt, mehr oder weniger. Und da war ja schlimm, wenn einer evangelisch war. Da durften da die Evangelischen und die Katholischen nicht einmal in die gleiche Schule gehen. Obwohl es beides ja in Anführungsstrichen christliche Glaubensarten sind. Oder wie werden manchmal die Zeugen Jehovas abgekanzelt und verurteilt? Ja? Ich sage nicht, dass das alles richtig ist von den Zeugen Jehovas. Aber die sind kein Gramm schlechter oder besser wie die anderen. Es ist bloß eine andere Art von Religion. Und Jesus möchte, dass alle in diese Freiheit hineinkommen. Und diese Generationen vor uns, die das so extrem auch betrieben haben, die haben diesen Fluch einfach weitergegeben, ausgelöst, immer wieder neu. Und das ist ein Fluch, der sich über Generationen hinweg mitteilt und auswirkt. Und davon sollen Menschen und auch gläubige Christen freigesetzt werden. So viele Leute haben Angst davor, aus einer Organisation, die sich Kirche nennt, herauszugehen, weil sie meinen, dann sind sie von Gott weg. Das ist ein Gefühl von Gott weg. Stimmt ja nicht. Das meint man bloß. Man kann nicht einfach von Gott weg. Bei uns hat es früher geheißen, die sind vom Glauben austreten. Das ist eigentlich genau umgekehrt. Wir sind in den Glauben eingetreten. Weil vorher haben wir bloß das gemacht, was wir die anderen auch machen. Und dann haben wir das gemacht, was Jesus sagt. Das ist ein Riesenunterschied. Man kann nicht vom Glauben austreten. Weder Jesus, noch Petrus, noch Paulus haben irgendeine Kirchenorganisation gegründet. Die Urgemeinde war keine Organisation. Die Urgemeinde funktionierte durch die Leitung des Heiligen Geistes. Das kann man sich heute fast nicht vorstellen. Weil heutzutage muss alles geplant und sortiert sein. Der ist Chef und der ist der zweite Chef und der was sagt, dann ist es so. Aber der Heilige Geist ist ganz was anderes. Der Heilige Geist, nur der kann die wahre Gemeinde Christi leiten und dafür ist er auch da. Und diese Urgemeinde, die ersten Jünger Jesu, die ersten 200-300 Jahre nach Jesus, hatten diesen Heiligen Geist in diesem Maß. Aber Juden und Römer gleich haben diese Gemeinde Jesu bekämpft. Die einen in Jerusalem, die anderen in Rom. Und sie haben diese Gemeinde, diese Jünger Jesu bekämpft. Und bekämpft und bekämpft und umgebracht und was weiß ich alles. Aber sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft, diese Gemeinde und diesen Heiligen Geist auszuschalten. Bloß dann hatte dieser römische Kaiser Konstantin eine ganz blöde Idee, eine hundsgemeine Idee, hat gesagt, jetzt machen wir das Christentum zur römischen Staatsreligion, dann passt es so und ich sage, da bin der Chef. Und was ich sage, wird getan. Das war sozusagen der erste Papst, der Urpapst. Papst hat immer recht und sollte Papst einmal nicht recht haben, hat Papst wieder recht. Unfehlbarkeitsdogma ist mir immer schon ein Rätsel gewesen, weil wenn ein Papst so sagt und der andere sagt dann einmal anders, wer war nun unfehlbar, wer hat nun recht gehabt? Müssen wir einmal bezweifeln, die ganze Sache. Wenn einer recht hat, ist es Jesus Christus und der Heilige Geist. So, dann hat man die heidnischen Götter und Bräuche ein bisschen verchristlicht, hat denen einen christlichen Namen gegeben und einen christlichen Zeitpunkt und unterm Strich ist das Gleiche gewesen. Wir sehen eigentlich, dass dieses katholische Christentum eigentlich eine heidnische Religion ist, nur mit christlichen Namen. Da hat man halt dieser Statue mit dem Kind Maria genannt. Ich weiß nicht, wie es vorher geheißen hat. War das die Isis oder so? Hat man halt dann die Maria draus gemacht und so weiter und so fort. Man hat es beschränkt auf Festchen, Weihnachten und Ostern und Pfingsten. Was nutzt uns das Pfingstfest, wenn die Leute nicht den Heiligen Geist empfangen? Das nützt uns gar nichts. Was nützt uns Ostern, wenn die Leute nicht Jesus annehmen und dieses Erlösungsopfer für sich beanspruchen? Was nützt dann Ostern? Haben wir halt 2 Tage frei oder 3 und das war's. Was wirklich der Sinn dieser Kreuzigung und Auferstehung dieses Opfers war, wird erstens nicht gepredigt in dem Sinn, wie es sein soll, und zweitens nicht verstanden und drittens eigentlich schon ein bisschen, naja, der Krampf. Dabei ist es kein Krampf. Das ist sehr wichtig. Daran hängt das Leben in Ewigkeit oder das Leben in Ewigkeit in der Verdammnis. Aber das sagt man heute, die gibt es ja gar nicht, die Hölle. Der merkt es dann schon, wenn er drin steckt. Und wenn man lang genug etwas so und so macht, mit den ganzen Feste und Rituale und Lehren, dann meinen die Leute nach 2, 3 Generationen, das stimmt so. Das haben wir ja immer schon so gemacht. Meinen sie, weil bis zum Urgroß, vielleicht, wenn es gut haben, können wir es zurück bis zu den Urgroßeltern. Die haben es auch schon so gemacht. Das heißt aber noch lange nicht, dass es richtig ist. Und in Wirklichkeit war es nämlich so, dass über Jahrhunderte von dort an die wahren Christen, die Jesus Christus angenommen haben, verfolgt wurden, ermordet wurden, die Bibel in weltlichen Sprachen verboten wurde und unter Strafe gestellt wurde, wenn du die Bibel liest auf Deutsch oder Englisch, ist egal, sodass der Mensch auch versteht. Und es wurde nicht die Wahrheit des Evangeliums verkündet. Solche, die die Schriften übersetzt haben, wurden verfolgt. Juden wurden ermordet im Namen des Kreuzes. Kreuzzüge, bumm, die bringen wir um. Schlimm. Vor kurzem habe ich erst etwas Interessantes gelesen. Sogar ein Hitler, sein NSDAP, wurde am Anfang von der Kirche finanziell unterstützt. Da war derjenige, der dann Papst Pius, ich weiß jetzt nicht, wie viel der wurde, war da zu der Zeit in Deutschland päpstlicher Nuntius und hat angeblich, ich habe es auch bloß gelesen, ich war ja nicht dabei, die NSDAP ein bisschen gesponsert. Boah, interessant. Die Kirche hat über Jahrhunderte hinweg eigentlich Politik gemacht. Hat bestimmt, wer der Kaiser ist und wer nicht. Wer was zu sagen hat und wer nicht. Viele Kriege wurden geführt unter der Kirche, unter dem Kreuz. Und von der Botschaft, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst vergeben, hat keiner geredet. Weil es hat nicht ins Konzept gepasst. Und wer nicht ins Konzept gepasst hat, der wurde einfach weggeräumt. Menschen wurden unterdrückt und ausgebeutet. Menschen wurden unter Verdammnis gehalten. Du böser Sünder, und wenn du nicht dein Geld der Kirche gibst, du musst einen Ablass kaufen, sonst werden deine Sünden dich bis in die Hölle verfolgen. Da hat es dann schon wieder eine Hölle gegeben, gell? Da hat man es gebraucht. Aber selber, die Obersten haben sich nicht dran gehalten, weil sie sind ja schließlich Gottes Stellvertreter auf Erden. Also, muss man irgendwann einmal auf die Idee kommen, ist denn diese Kirche nun wirklich die Kirche Jesu Christi hier auf Erden oder ist sie das nicht? Da musst du dir selber eine Antwort drauf geben. Und wenn sie es nicht ist, wessen Kirche ist sie dann hier auf Erden? Musst du dir auch selber beantworten. Aber wenn du ein bisschen genauer hinschaust, wirst du es ganz leicht erkennen. Ich würde sagen, das ist die größte Urheberrechtsverletzung aller Zeiten. Man hat den Namen Jesus für ganz was anderes hergenommen. Für eine Kirche, die mit Jesus nichts zu tun hat. Weil wenn sie mit Jesus was zu tun gehabt hätte, dann hätte sie nicht Christen verfolgt und Menschen ermordet und Kriege inszeniert und was weiß ich alles gemacht. Und nicht das falsche Evangelium verkündet, sondern hätten die Menschen das Evangelium gebracht, hey, die Erlösungstat Jesu Christi reicht aus, bis der Luther dann gekommen ist. Und wenn sie es geschafft hätten, hätten sie auch den weggeräumt. Aber haben sie nicht geschafft. Manche vor Luther wurden bei lebendigem Leibe auf dem Scheiterhaufen verbrannt und so weiter und so fort. Das musst du dir mal geben. Bei lebendigem Leib verbrennen und dabei zuschauen. Und dann das noch im Namen von Jesus Christus, der ganz was anderes gelehrt und gepredigt hat. Ja, Menschen, die sich nicht informieren über diese Dinge, die meinen halt, es passt schon, weil es wieder auch von Jesus geredet, ja, das ist doch der gleiche Jesus, wie ihr da habt. Scheinbar nicht, weil sonst wird man das gleichen Dinge tun. Wir haben den Namen Jesus Christus für ihre Machenschaften missbraucht und so Millionen von Menschen nur straks in die Hölle geführt. Weil das Geld, das sie bezahlt haben für den Ablass, hat den armen Leuten leider auch nicht helfen können. Und die Wahrheit, dass das Blut Jesu, die Gnade in Jesus helfen würde, wurde ihnen verwehrt. Und wenn man dann so zurückdenkt, in unsere Jugendzeit, dann kann man es vielleicht sagen, wir waren da auch noch mit dabei. Es ist eigentlich schlimm. Vielleicht eine oder andere mehr, der andere weniger, intensiver oder weniger intensiv. Aber dieser Fluch hat uns alle erreicht. Schon von Generationen her. Uns persönlich, die ganze Gesellschaft und unser ganzes Land. Wie heißt es? Patrona Bavaria, Mutter Maria, jetzt Monat Mai, zum Glück wieder vorbei. Wir haben nicht eine Mutter Maria, wir haben einen Vater Gott. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, Maria ist ja nicht Gott, nein. Aber sie wird wie ein Gott verehrt, wie Gott, eigentlich noch mehr, weil sie ist schließlich die Mutter noch. Dann sagen wir nicht einmal Mutter Jesus, sondern wir sagen der Mutter Gottes. Gott ist ewig und Gott hat keine Mutter und er braucht keine Mutter und gar nicht einen Mensch als Mutter. Sie hat Jesus zur Welt gebracht. Und das ist gut gewesen. Ja? Und das war richtig. Aber sie wurde später auch eine Jüngerin von ihrem Jesus und wurde durch Glauben errettet und gerechtfertigt. Aber sie hat deshalb nicht irgendeinen besonderen himmlischen Thron oder so. Nein, Gott ist gerecht. Wir müssen uns auf jeden Fall trennen von diesen Dingen, damit dieser Fluch, der dadurch zu uns gekommen ist, wegfällt. Die Frage war am Anfang, willst du wirklich frei werden? Dann ist die nächste Frage, willst du auch von diesem Fluch frei werden? Dann musst du dich von diesen Dingen einfach trennen. Den vorher unbequemen Weg gehen, der hinterher dann bequem wird. Ja, oder du gehst den bequemen Weg, der hinterher unbequem wird. Die Entscheidung triffst du selber. Aber du kannst mich dann nicht belangen und sagen, du hast mir es nicht gesagt. Jetzt ist es einmal ganz deutlich gesagt. Und dann bricht diesen Fluch des Katholizismus über deinem Leben. Ja, du kannst es tun im Glauben an Jesus Christus. Durch einen Glaubensbekenntnis, durch das, dass du das Blutopfer Jesu dafür in Anspruch nimmst, dann bekenne es, dass dieses Blutopfer dich befreit hat von diesem Fluch und gelöst hat davon und geh raus und sag das immer wieder, bis du merkst, ich werde immer freier, ich werde immer freier, der Fluch geht weg und der Segen kommt immer mehr in mein Leben. So viele Christen wundern sich, sie beten ja, ich meine jetzt wirklich gläubige Christen, und irgendwo, es geht einfach doch nichts weiter. Und irgendwann sind sie wieder auf dem Punkt, da sagen, ja, das mit dem Jesus ist scheinbar auch nicht so. Sie haben eins verpasst. Sie haben nicht gemerkt, dass da noch ein Fluch da ist von dem ganzen alten Zeug. Das muss weg. Es muss einfach weg, damit du frei werden kannst. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass du Freiheit hast. Und das nimm diese Freiheit auch in Anspruch, indem du entscheidest, was du tust und nicht tust, wo du frei werden willst oder nicht. Wir haben vor einer Zeit mit Menschen gebetet, die wollten von diesem Fluch des Reiki frei werden. Und da kann man frei werden davon. Da kannst du auch von dem Fluch, das ist jetzt lustig, des Katholi frei werden. Das ist auch nichts anderes als, ja, du kannst frei werden. Dieses unsichtbare Gummiband kann zerrissen werden. Es kann abgeschnitten werden. Ja, und hab nicht Angst davor. Ach, das geht mir die Organisation ab. Und ja, was ist denn dann, sagen manche, wenn ich mal stirb, wer grabt mich dann ein? Ist das ein Problem, ha? Mensch, wenn du stirbst, dann gehst du zack zu Jesus. Was dann mit deinem Körper passiert, ist zweitrangig, der wird schon entsorgt. Da kümmern sich schon Leute drum. Das bist ja nicht mehr du. Du selber stirbst ja nicht, wenn du Jesus hast. Du hast ein ewiges Leben, oder? Du gehst ja bloß aus diesem Körper raus und gehst zu Jesus. Innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde. Zack. Dann bist du dort, wo es, ich glaube, die interessiert diese irdische Welt dann nicht mehr, weil das sowas von herrlich ist. Und dann kommt irgendwann die Auferstehung und du kriegst einen neuen, einen geistlichen Leib, einen viel besseren. Du brauchst den nicht mehr, der da eingegraben wird. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist Tatsache. Da machen sich so viele Sorgen drum, was dann passiert und wer dann das Grab noch pflegt und hoffentlich machen sie es schön. Leute, darüber sollte man nachdenken. Das ist vielleicht ein Tipp. Jesus, heißt es hier, hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Der Preis ist bezahlt, du kannst frei werden. Jesus hat den Fluch für dich an seinem Leib, an das Holz getragen. Und das ist das verbriefte Recht für dich und für mich, dass wir frei sein können von jeglicher Art des Fluches. Egal, ob von dir selber oder von irgendwelchen Vorfahren, ja, manche machen da ein richtiges Hobby draus und suchen nach den Vorfahren, was die gerade alles. Wenn der Geist was aufzeigt, kannst du dich ganz speziell von etwas trennen, aber es muss nicht so sein. Trenn dich einfach von dem Generationenfluch in Jesu Namen und lass es beruhen. Aber tu es entschieden. Aber es liegt immer in deiner Hand, in deinem Ermessen, in dem, wie du das sehen kannst und glauben kannst. Mein Teil, dir das zu sagen, ist jetzt getan. Denn deinen Teil kann ich nicht für dich tun. Ich habe ihn für mich getan und ich bin froh, dass ich ihn getan habe, auch wenn es manche Schwierigkeiten nach sich gezogen hat. Aber Jesus hat einmal gesagt, wenn wir um seines Namens willen verlästert werden, dann ist es Gnade bei Gott. Ja? Oder wenn wir uns vor den Menschen zu ihm bekennen, bekennt er sich vor dem Vater zu uns. Und wenn dann irgendein Problem ist, dann kannst du Jesus anrufen und kannst sagen, Herr, ich habe ein Problem, jetzt hilf mir bitte. Ich habe mich zu dir bekannt, bekenn du dich zu mir. Und er tut's. Also, willst du wirklich frei werden, dann unternimm diese Schritte, die notwendig sind, um wirklich frei zu werden. Amen.